Weebly Politics.
Mit Stefanie Henke
und Florian Kaum.
Ahoi, Ökük.
Ahoi, hoi, Flo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weebot Politics. Wir nehmen heute am 19. Mai am Sonntag auf.
Ja. Pfingstsonntag.
Das ist korrekt.
Für manche Menschen ist das wichtig.
Und am Pfingstmontag kommt es dann raus.
Ja.
Insofern wichtig, dass relativ viele Menschen frei haben.
Ja.
Ja.
Das stimmt.
Und mehr Zeit haben, eine lange Folge zu hören. Mal gucken.
Ja, nicht wobei so man jetzt sagen muss, am Pfingstsonntag haben die meisten Leute sowieso frei. Also egal, ob es jetzt der Pfingstsonntag wäre oder nicht. Egal.
Ja, aber ohne Pfingstsonntag davor gibt es keinen Pfingstmontag.
Ja, stimmt.
Du verwirrst mich, ich gebe als Feedback.
Ja.
Und ja, wir haben ein bisschen was. Also ich habe jetzt nur das Ausführlichere genommen und nicht nur ein Nun oder sowas. Hallo Lukas, ich habe dein Nun gesehen. Und zwar hat Kian unter der letzten Folge am 6. Mai geschrieben, ist echt super witzig, durch die Stadt zu radeln, abwechselnd Ökök und Zwecke auf den Ohren und vor den Augen zu haben. Ja, das ist jetzt, glaube ich, so ein sehr lokales Dresden-Problem. Wir hängen an vielen Ecken und gerade wenn man auf dieser Elbseite rumradelt.
Ja.
Naja, ich find's lustig. und dann noch ein ausführlicheres von Christian Pietsch, Anführungsstrichen, viel über die Geschichte des 1. Mai gelernt. Mayday, fand ich lustig. Ja, das ist sehr gut. Die Rasse des Hundes der Niederländerin interessiert mich nicht, Zwinker-Smiley. Ich muss gestehen, ja, aber Hunde-Content gibt es bei uns im Zweifel. Also ich kann das verstehen, aber Hundis.
Ja.
Und dann, Chat-Control ist völlig zu Recht der Aufreger der Woche.
Wir haben übrigens wir haben einen sehr süßen Bolonka-Welpen gesehen.
Oh Gott, jetzt ja, beim Flyer verteilen. Diese kleine Dame war so winzig, dass sie also wirklich so auf selbst in eine meiner Hände passt. Das war sehr, sehr putzig. Und sie hat sich einfach hingesetzt, als wir mit dem Herrchen dazu geredet haben. Das war toll. Ach ja, das war schön. Genau, Chat-Control ist völlig zu Recht der Aufreger der Woche. Und dann, gut, dass er da nach der Vorführung von Total Trust Pneutig und andere fähige Leute auf dem Podium hat. Bei der Vorführung in Bielefeld hatten sich rechtsextreme Verschwörungsgläubige von thegreatreset.org ins Publikum gemischt, was wir erst bemerkten, als sie die Diskussion kapern wollten. Und da haben wir privat noch ein bisschen so über Umgang mit Rechten auf Podien und so geschrieben. Also, ja.
Nur
also,
kleine Korrektur, es ist thegreatreset.org.
The Greater, ah. Toll. Ist ja noch besser. Die allergreatesten.
Ja.
Naja, also.
Make Reset Greater Again oder so.
Oh Gott. ja, also wir reden nachher mal ein bisschen, wie es bei uns war. Und erstmal sehr, sehr scheiße, dass es bei euch da solche Probleme gab. Also, ja. Wir kennen das leider so. Also, wir müssen immer ein bisschen damit rechnen, dass sowas ist, dass wir irgendwelche, naja, rechten Leute haben, die unsere Veranstaltung kapern wollen, ist halt Dresden. Aber das ist ein guter Hinweis, so generell bei so politischen Themen auch mal immer so zu überlegen, wenn man ein Podium oder einen Vortrag veranstaltet oder irgendeine Veranstaltung an sich. Ja, wie gehen wir denn in Fall XY und so um? Ich fand diesen Hinweis nochmal sehr gut und das kann auch nicht schaden, wenn wir den nochmal bringen. Denkt auch über Worst Cases in diesem Falle nach. Nicht nur, was machen wir, wenn der Strom nicht geht, sondern ja, was machen wir, wenn Randale auf einmal ist. Ja, und was kann ich ganz, ganz süß, wir hatten noch eine ganz eigeninitiativige Bewerbung des Podcasts, da habe ich mich sehr gefreut. Vor allem, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, weil da sind Zahlen drin. Alm10965. Also ich weiß nicht, ob da irgendwas drin ist. Ich habe kein Lead-Speech erkennen können.
Mhm.
am 13. Mai. Danke für eure gute Arbeit. Der Reboot Politics Podcast ist immer eine Empfehlung wert. Ein Vorbild für andere Parteien. Und dann wurde der Link via Antennapod geteilt. Und dann Politik unverkrampft, lebensnah, aber auch kompetent erklärt. Danke sehr. Da habe ich mich ganz doll gefreut. Das ist das, was ich immer meine, wenn ich sage, es motiviert sehr, wenn Lob kommt. Das war schön. Und dieser Mensch wohnt laut Profil nicht mal eigentlich in unserem Lokalgebiet, so gesehen. Und hört trotzdem. Das ist schön.
Ja.
Ich freue mich. Das war lieb.
Und apropos erklärt, wir kommen zur Definition.
Ja.
Die Definition.
Ja, ich bin wieder mal dran. Habe ich heute festgestellt und sehr panisch überlegt, was ich als Definition machen könnte.
Dann haben hast wir kurz, du die Themen angeguckt.
Genau, dann haben wir uns die, genau, dann habe ich mir das allererste Mal die Themen angeguckt. Genau so funktioniert das bei uns immer mit der Vorbereitung.
Stell mich nicht immer so als Streberin hin. Also ja, aber trotzdem.
dann habe ich gesehen, was du so vorbereitet hast und da war ein Thema dabei, was halt mich auf die Idee gebracht hat für diese Definition. Und zwar geht es um... Ja, um die Definition zu einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz.
Mhm.
Ihr könnt euch vielleicht schon denken, um welches Thema es später noch gehen wird. Ich habe als Quelle mal wieder meine Lieblingsquellenseite verwendet, die Bundeszentrale für politische Bildung.
Scheiße, ich habe den Wikipedia-Gag nicht gebracht.
Ja, nun, egal. Aber gehen wir das jetzt einfach mal so Schritt für Schritt durch. Verfassungsschutzbehörden dürfen Einzelpersonen oder Gruppen beobachten. Und dazu müssen sie sogenannte tatsächliche Anhaltspunkte, müssen sogenannte tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass ihre Handlungen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, und die könnte man übrigens auch mal definieren, oder ein anderes Schutzgut verletzen könnten. Genau, und andere Schutzgüter sind beispielsweise geheimdienstliche Tätigkeiten oder das friedliche Zusammenleben der Völker. Es müssen für diese tatsächlichen Anhaltspunkte objektive Fakten vorliegen.
Mhm.
Wenn es diese gibt, dürfen die Behörden Informationen sammeln und dazu öffentlich zugängliche Quellen verwenden. Darunter fällt die Auswertung von Zeitungsberichten und Social-Media-Beiträgen, die Auswertung von Parteiprogrammen und Satzungen und der Besuch von Veranstaltungen und offene Befragungen von BesucherInnen.
Ich finde es sehr gut, dass halt auch so Sachen, die halt nicht aufgeschrieben werden, wie diese Veranstaltungen mit reinzählen und vor allen Dingen Social Media, weil ganz viele ja immer so tun, als wären das keine richtigen Quellen. Man schreibt ja nur mal kurz was raus und ist so mausgerutscht quasi. Finde ich gut, dass das hier was mit reinzählt.
Genau. Unter besonderen Voraussetzungen dürfen auch nachrichtendienstliche Methoden verwendet werden. Also wir kommen später noch zu den Voraussetzungen. Mhm. Genau, und dazu zählen dann eben verdeckte Beobachtung von Personen und oder der Internetnutzung, Arbeit mit V-Leuten oder Überwachung von Kommunikation. Und dabei gibt es drei Phasen, die ihr sicherlich alle schon mal gehört habt. Es gibt quasi den Prüffall, es gibt den Verdachtsfall und es gibt erwiesen extremistische Bestrebung als Phase oder als Einschätzung.
Mhm.
Die Verfassungsschutzbehörden in den Bundesländern weichen zum Teil von dem Schema ab, verwenden andere Begriffe dafür oder sind anderen Detailregelungen unterworfen. Es ist außerdem nicht einheitlich geregelt, wie lange die einzelnen Phasen dauern dürfen. So, kommen wir zum ersten Punkt. Was ist ein Prüffall? In der Prüffallphase wird geprüft, wie der Name ja schon so ein bisschen sagt, ob ausreichend Anhaltspunkte für eine tiefere Beobachtung vorliegen und dabei dürfen nur öffentlich zugängliche Quellen für die Beurteilung verwendet werden. Ein ganz wichtiger Punkt, eine Besonderheit an dieser Phase ist, die Öffentlichkeit wird nicht informiert.
Aha.
Eigentlich sind die Behörden verpflichtet, laut Artikel 16 im Bundesverfassungsschutzgesetz, die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit zu informieren. Das Verwaltungsgericht Köln stellte allerdings in einem Urteil von 2019 fest, dass die Einstufung als Prüffall nicht veröffentlicht werden dürfe, da es keine gesetzliche Regelung dazu gäbe. Man hat nämlich befürchtet, dass durch die Einstufung und die damit verbundene negative Öffentlichkeitswirkung die Chancengleichheit bei Wahlen zum Beispiel gefährdet wird.
Hm. Ja, also es könnte ja auch mal rauskommen, dass es halt unbegründet ist.
Genau. Und deswegen darf es nicht veröffentlicht werden, wenn es sich um einen Prüffall handelt.
Okay, logisch. Ja.
Genau.
Ja.
So, kommen wir also zur nächsten Phase. Was ist ein Verdachtsfall? Wenn sich diese Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen über einen längeren Zeitraum erhärten, dann kann es zu einer Einstufung als Verdachtsfall kommen. Die Gruppierung oder die Person wird damit dann zu einem sogenannten Beobachtungsobjekt und in dieser Phase dürfen dann auch nachrichtendienstliche Methoden verwendet werden, um an Informationen zu kommen. Verdachtsfälle werden im Bund und in den meisten Ländern explizit in den jährlich erscheinenden Berichten erwähnt. So, und dann kommen wir quasi zum letzten. Was ist erwiesen extremistisch oder was ist eine erwiesen extremistische Bestrebung oder was das bedeutet? Wenn eine Gruppierung oder Person als gesichert oder erwiesen extremistisch eingestuft wird, heißt das, dass die jeweilige Behörde keinen Zweifel mehr daran hat, dass sie sich aktiv für die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ich kann heute irgendwie nicht richtig reden, oder eines anderen,
perfekte Voraussetzung,
genau, oder eines anderen Schutzgutes einsetzt.
Mhm.
Die Einstufung hat erstmal keine zwingenden Konsequenzen. Die Verfassungsschutzbehörden sind halt keine Strafverfolgung, also nicht zur Strafverfolgung befugt. Und genau, sie leiten halt ihre Informationen nur an die Regierung weiter, also Bund und Land, und außerdem an die Polizei, an Staatsanwaltschaft und erstatten gegenüber den Parlamenten und der Öffentlichkeit Bericht.
Also das hat jetzt auch nichts damit zu tun, ich muss jetzt an die Heimat denken, beziehungsweise MPD, dass die jetzt keine Parteienfinanzierung mehr bekommen haben. Das ist jetzt, wenn die Gerichte dann nochmal...
Genau, soweit ich das verstehe, genau, ist es erstmal, es ist erstmal so gesehen konsequenzlos für die meisten Organisationen und Personen, wenn es zu dieser Einstufung durch das Verfassungsgericht kommt, durch den Verfassungsschutz kommt.
Ja.
Wenn aber das Verfassungsgericht natürlich dann entscheidet, dass die Partei verfassungsfeindlich ist, dann kann man quasi diese Parteienfinanzierung entziehen.
Okay, so. Na, und das ist halt ein ziemlich mächtiges Mittel.
Ja, also das ist, genau, das ist auch nochmal ganz, das ist sowieso nochmal so ein wichtiger Punkt dazu, also das hat jetzt nicht direkt damit zu tun, aber im Prinzip, früher gab es ja nur verbotene Parteien und nicht verbotene Parteien. Hm. Und seit diesem Urteil, NPD-Urteil sozusagen damals, also dem zweiten NPD-Urteil, ist es so, dass es noch eine dritte Kategorie gibt, nämlich Parteien, die nicht verboten sind, aber trotzdem verfassungsfeindlich vom Gericht eingestuft sind.
Ja.
So. Und so wie ich das verstehe, sind das die einzigen, denen man sozusagen die Parteienfinanzierung streichen kann.
Okay, verstanden.
Ja. Genau, wo war ich genau? Unmittelbare Konsequenzen kann die Einstufung aber trotzdem haben, nämlich für BeamtInnen, für RichterInnen und für SoldatInnen. Weil die sind, also die sind verpflichtet, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu bekennen. Und wenn die dann eine Mitgliedschaft haben, in zum Beispiel einer extremistisch eingestuften Organisation oder halt vielleicht auch sogar selber so eingestuft wurden, dann kann es zu einem Disziplinarverfahren kommen.
Und okay, also auch wirklich ein Verfahren. Du kannst dann nicht sagen, okay, ja, ich trete jetzt aus und habe halt genau noch das gleiche Mindset, aber bin halt nicht offiziell mehr Mitglied, sondern helfe dann auch mal so.
Ja, es könnte natürlich sein, dass dir das in deinem Disziplinarverfahren dann hilft.
Ja.
Genau, aber, okay. aber wenn es zum Verfahren schon gekommen ist, dann wird es, glaube ich, schwierig, da nochmal sowas zu verhindern. Ja, mögliche Konsequenzen sind dann halt Verweise, Geldbußen, Kürzung von Dienstbezügen, Zurückstufung oder das Ende des Beamtenverhältnisses. Ja,
eben rausschmeißen.
Ja, und genau, es kann... Übrigens, das ist jetzt eigentlich nur eine Zusatzinformation und auch nicht unbedingt, ich glaube, das kann man sich denken, sowas was. Es kann juristisch dagegen vorgegangen werden, gegen die Einstufung. Wenn jetzt sozusagen die Organisation oder die Person der Meinung ist, dass das nicht auf gesetzlicher Grundlage passiert ist. In dem Fall entscheidet dann ein Gericht, ob beispielsweise die Anhaltspunkte ausreichend sind, um die Partei oder Organisation als Verdachtsfall einzustufen. Genau, das ist eigentlich alles, was ich dazu erzählen wollte.
Okay, ja.
Ich hoffe, jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer geworden.
Dann danke dir für die Definition.
Juhu.
Die Themen.
Dann gehen wir vielleicht schon mal in die Themen. Und ich habe so einen ganz kleinen Mini-Bericht, so ein Mini-Update zum Kolumnenstart.
Ja, ich wollte vorab schon mal mich entschuldigen, dass ich heute extrem CDU-lastig bin.
Tja, schäm dich. Schäm dich, CDU-lastig. Bäh. Ja. Okay.
Kommen wir erst mal zu
deinem Thema. Genau. Denn ich wollte meinen Mini-Bericht zum Kolumnenstart bringen. Jetzt sieht der Timestamp so lang aus, obwohl ich gar nichts weiter erzähle. Ging am 6. Mai raus, der erste Artikel. Da ging es über den Wert von Social Media. Und ja, wurde gut angenommen, meist positive Kommentare. Und was mich sehr, sehr freut, dass ich auch positive Rückmeldungen bekommen habe, dass ich den Artikel nochmal eingelesen habe. Ja, schön. Geht weiter, auch im Team war alles nett. Und gerade sind auch alle sehr, sehr motiviert und unsere Artikel pro Tagzahl ist gestiegen. Ich sage nicht, das hat was mit mir zu tun, aber es ist sehr motivierend, dass seit ich in diesem Gruppenchat bin, die Leute noch mehr schreiben.
Hey! Juhu!
Ja, das war mein erstes Thema. Dann hast du mich nochmal auf, das habe ich jetzt einfach ganz bösartig an mich gerissen,
ja,
auf das Thema 2 aufmerksam gemacht. So das kleine Kälber-Fangirl darauf, dass nämlich Ulrich Kälber, unser ehemaliger Datenschutzbeauftragter, jetzt Frau Sprecht-Riemschneider, unsere neue Datenschutzbeauftragte, empfohlen hat. Und ich würde einfach mal zitieren, was er auf Mastodon geschrieben hat.
Ich weiß jetzt nicht, ich fand es jetzt interessant noch zu erwähnen, dass es wirklich darum geht, also er hat sie empfohlen, bevor sie zur neuen Beauftragten wurde.
Aber wenn du dir meine Notizen angucken würdest, hättest du gesehen, dass das noch kommt.
Ich möchte ja überrascht werden.
Ja, und deshalb erklärst du schon vorher, was ich erzählen will. Dann mach die Themen doch selber. Mensch. Okay, also, er hatte geschrieben, ich sagte ja, dass ich in manchen Fragen oldschool bin und daher grundsätzlich keine Presseberichte zu Personalia kommentiere. Nachdem heute aber das Kabinett offiziell den Personalvorschlag für die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gemacht hat, kann ich nun auch öffentlich meine Einschätzung abgeben. Ich kenne Luisa Specht-Riemenschneider seit vielen Jahren, habe immer gut mit ihr zusammengearbeitet und schätze ihre hohe Expertise sowie ihre Freundlichkeit außerordentlich. Sie wird eine sehr gute Bundesbeauftragte sein. Der Deutsche Bundestag sollte nächste Woche mit einem guten Wahlergebnis für sie das wichtige Amt stärken. Das schrieb er am 8. Mai, also wirklich eine reichliche Woche vorher, denn am 16. Mai hat der Deutsche Bundestag dann die Abstimmung gemacht und die neue Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit gewählt. Und ja, Frau Professor Dr. Luisa Specht-Riemenschneider hatte 476 Stimmen für sich bekommen. Es gab 100 Nein-Stimmen, 70 Enthaltungen und ja, eine ungültige Stimme. Ich würde sagen, das ist auch ein ganz schön krasses Ergebnis, wenn ich mir so angucke, dass sonst Mehrheiten eher eine schwierige Sache sind. Das war doch sehr klar. Also
ja.
Viel Glück, ich bin gespannt. Ja, und wirklich, er hat es, sobald es offiziell war, dann gesagt, jetzt kann ich auch meinen Senf dazu geben.
Ja, das stimmt, das kam ja relativ schnell.
Fand ich süß.
Danke, ja, Mensch, wir rennen ja hier richtig durch. Dann kommen wir doch direkt mal zu meinem ersten Thema. Juhu, endlich CDU.
Das wird der Titel. Das wird der Titel. Das hast du jetzt davon.
CDU-Ministerpräsident Kretschmer rüttelt am Recht auf Teilzeit. Genau, ich versuche es nicht. Ich werde immer mal wieder Kommentare von mir einstreuen müssen bei diesem Thema. Egal.
Ja, ja.
CDU-Politiker Kretschmer kritisiert das Recht auf Teilzeit, alle sollten mehr arbeiten. Das ist auch so eine typische CDU-Aussage.
Das ist so ein typisches Sachsen-Ding.
Ja. Soll ich mal arbeiten gehen? Im vergangenen Jahr ist der Anteil an Menschen, das ist erstmal ein Fakt, die in Teilzeit arbeiten, weiter gestiegen. Kretschmer verlangt deshalb das Ende des Rechts auf Teilzeit, denn dem Bund entgingen dadurch auch Steuereinnahmen. Zitat: Wir müssen dafür sorgen, dass wir mit Wachstum und Vollbeschäftigung, das bedeutet für mich die 40-Stunden-Woche für alle, aus der Krise kommen.
Es gibt einfach in einigen Branchen Tarifverträge, dass nicht mehr 40 Stunden gemacht wird.
Ja, ich weiß.
Merkt er es noch?
Mhm. Dazu jetzt kurze Anmerkung von mir. Der häufigste Grund für Teilzeit ist Familie. Und natürlich, ich denke, das
erzähle ich. Seit wann machen wir was für Jugend bei der CDU?
Ich erzähle jetzt sicherlich nichts Neues hier. Also ich denke mal, die meisten Leute wissen das. In klassischen Familien machen meistens die Frauen Teilzeit und nicht die Männer. Bei Männern ist der Grund für Teilzeit tatsächlich auch meistens nicht Familie, sondern Studium oder Ausbildung.
Nee, Fachkräfte brauchen wir nicht.
Genau. Teilzeit ist aber trotz immer noch existenter Ungerechtigkeiten ein Baustein auf dem Weg zur Gleichberechtigung in der Kindererziehung. Und ja, laut Kretschmer müsste die Teilzeit aber die Ausnahme sein und nicht die Regel. Nochmal Anmerkung von mir, die meisten Menschen arbeiten immer noch in Vollzeit, von der Regel würde ich also eher nicht reden.
Und das ist auch schön, wenn die Begründungen für Teilzeit sind, Leute wollen sich weiterbilden, so Thema Fachkräftemangel, und Leute kümmern sich um ihre Familie. Das sollten die Ausnahmen sein, Weiterbildung und Familiengründen. Finde ich spannend, nur mal so.
Ja.
Das kann ich da ablesen.
Weiteres Zitat von Kretschmer. Nur so ist der Wohlstand Deutschlands zu erhalten. Und dieser besteht in sehr elementaren Gütern. Dem kostenlosen Studium, das hohe Maß an innerer Sicherheit, Rentenversicherung, Krankenversicherung und Pflegeversicherung. So, jetzt kommen noch mal ein paar Anmerkungen von mir. Egal, wie man jetzt zur Teilzeit steht, mindestens eine Sache funktioniert für mich an Kretschmers Logik nicht. Da funktionieren mehr Sachen nicht, aber ich wollte es jetzt so formulieren. Er beschwert sich, dass zu wenig gearbeitet wird. So, wenn wir jetzt aber die Teilzeit streichen, dann wird das doch nur dazu führen, dass viele Menschen, beziehungsweise reden wir mal Klartext, viele Frauen gar nicht mehr arbeiten, weil sie sich um die Kinder kümmern müssen.
Das wäre dann das Ergebnis.
Betreuungsplätze sind ja schließlich auch Mangelware. Also das heißt, die Voraussetzungen für seine Utopie, in der alle Vollzeit arbeiten, sind überhaupt nicht gegeben. Und er ist eigentlich verantwortlich dafür, dass das theoretisch gegeben sein könnte. Und dann noch mal kurz zu seiner Überlegung, diese Vollbeschäftigung, von der er am Anfang gesprochen hat. Ich bin mir zu 100% sicher, dass er die selbst gar nicht wollen würde. Weil das ja bedeuten würde, wenn man jetzt mal, wir stellen uns mal eine Welt vor, in der alle Menschen in Arbeit sind, oder sagen wir mal nahezu alle Menschen in Arbeit sind. Wir hatten das in Deutschland mal in der BRD zumindest, Ende der 60er Jahre. Das bedeutet, dass Gewerkschaften, also Arbeitnehmergewerkschaften, unglaublich stark sind, weil es gibt keine Reservearmee an Arbeitslosen.
Ja, so sozusagen.
Klar. Es ist, du hast unglaublich viel Macht in dem Moment.
Dann wäre die 40-Stunden-Woche sehr schnell weg, wenn alle in Arbeit wären.
So ist es, genau, weil du kannst nicht einfach mal jemanden feuern kannst du sowieso nicht, aber ne, du kannst niemanden irgendwie drohen damit, dass er ersetzt werden könnte, weil es gibt niemanden, der ihn ersetzen kann oder sie.
Klar.
So. Was soll man dazu sagen? Es ist, im Endeffekt kann man, finde ich, sagen, dass es einfach nur populistischer Bullshit ist und Stimmen fangen, und leider wird das wohl auch teilweise funktionieren. Aber das kann man halt nicht so stehen lassen.
Das erinnert mich an so eine Sequenz von der Heute-Show, die wir jetzt gesehen hatten, mit dem Robin Hood. Also diese Woche so ein bisschen.
Das war die Anstalt, nicht
die Anstalt, was stimmt, das war die Anstalt. Dass halt die kleinen Leute halt doch gerne gegen die noch kleineren Leute sozusagen treten und halt da neidisch sind immer. Und das bedient dieses Narrativ halt von, ja, aber die gehen ja nicht genug arbeiten.
Das stimmt.
Warum soll denn die alleinerziehende Mutter von 3 Kindern nicht auch 40 Stunden gehen, sondern halt noch Stütze kriegen nebenbei und nur halbtags gehen, damit sie sich um ihre Kinder und den Haushalt kümmern können?
Wir müssen halt erstmal die Voraussetzungen schaffen, dass eben zum Beispiel eben sowas wie Kinderbetreuung einfach möglich ist, ohne dass man halt immer zu Hause sein muss. Dass dann sowas wie Pflege von Verwandtschaft, von Familienangehörigen, die krank sind, die alt sind, so, ne, das muss alles theoretisch geregelt sein. Das ist nur ein Punkt.
Ja, und du bringst das Bild ja gerne immer wieder, deshalb bin ich diesmal mal schneller. Die 40-Stunden-Woche ist halt aus der Zeit, wo es drauf ausgelegt war, dass halt im Haushalt eine Person voll arbeiten geht und andere eben den Haushalt machen. Ja. Genau. Es war halt nie darauf ausgelegt, dass 2 Personen im einen Haushalt oder halt mehr Personen, je nachdem wie viel und so, 40 Stunden gehen. Das war nicht das Konzept.
Ja.
Ja. Nee. Also, Kretschmer. Nee. Aber sowieso nicht.
Nee, sowieso nicht.
Er ist sowieso so ein Früchtchen.
Ja. Einer der stellvertretenden Parteivorsitzenden übrigens, falls da wieder jemand behaupten möchte, dass Kretschmer ja nichts zu sagen hätte in der CDU.
Ja, das ist so das Nächste. Also, hallo, der ist unser Ministerpräsident hier in Sachsen. Der ist einfach auf interner Ebene super weit oben und alle kommen immer, ja, der hat doch nichts zu sagen. Wer soll denn sonst was zu sagen haben in der CDU?
Ja.
Mann, ey. Okay, ja, mal zu was schön. Also zum Teil schön zumindest. Ich würde einfach mal.
Ich habe gerade so gedacht, kommen wir zu was schön. Überwachung. Oh,
wenn du wirklich die CDU wärst, würdest du das denken.
Ja.
Ja, genau. Ich würde mal ein bisschen von Total Trust, unserem netzpolitischen Filmabend vom C3D2, ein bisschen berichten. Ihr wurdet ja davon schon weit umfänglich informiert in diesem Podcast. Wir hatten ja sogar schon Chrissy da. Ich muss zugeben, den Film Total Trust über Überwachung in China finde ich zwar eher mäßig, weil er mir zu emotional ist und schon ein bisschen verwirrend erzählt und vor allen Dingen auch sehr verwirrend geschnitten. Aber es ist halt ein super wichtiges Thema, so wie weit kann es in einer Gesellschaft kommen und was gibt es da noch für Potenzial, was noch alles kommen könnte. Vielleicht sind ja so emotionale Sachen doch manchmal gut. Obwohl ich immer noch nicht 100%ig sicher bin, wer eigentlich die Zielgruppe vom Film ist, weil mir fehlen so ein bisschen die erklärenden Elemente. Aber dafür gab es ja das Podium. Und ich bin absolut befangen. Deshalb musst du dann auch mal ein bisschen einschätzen. Also, weil es war sehr schön, die Crew um das Podium drumherum, also die Orga und ja, eigentlich alle Podiumsgästinnen waren vorher nochmal schön bei Fatima und den neuen Zwergen essen. War ein bisschen chaotisch, weil die Deutsche Bahn uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Es waren nicht alle Menschen pünktlich und die Züge halt erst recht nicht. Und ja, aber es war gut, sich schon mal ein bisschen zu vernetzen, dass wir da ein bisschen Puffer mit eingeplant haben. Danke, Chrissy, dass du uns viel Puffer eingeplant hast. Und ja, das Podium selber war für mich der Hammer. Aber auch ein bisschen, weil wir eine Traumbesetzung in meinen Augen da hatten. Also von links nach rechts auf dem Podium, wenn man jetzt davor saß, waren da Konstantin Macher, Digitalrechtsaktivist. Ich habe ihn einem Freund in der Woche so als die, also in Digitalthemen und Chatkontrolle, als die Luisa Neubauer der Chatkontrolle beschrieben. Ich finde das auch sehr passend, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin. Das ist ein
sehr interessantes Bild auf jeden Fall.
Ja, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob Konstantin die Luisa Neubauer der Chatkontrolle ist oder Khaleesi, wenn ich jetzt so länger drüber nachdenke. Aber ich glaube, zum Umschreiben, wenn du halt nicht so in diesen Netzpolitik-Themen drin bist, wer Konstantin eigentlich ist, passt das schon ganz gut. Neben ihm war Sebastian Rehms, wissenschaftlicher Mitarbeiter vom Datenschutzlehrstuhl der TU Dresden. Also bei einer Veranstaltung in einem Unikino hat man wen von der TU dabei. Das fand ich auch ganz schön. Dann Katika Kühnreich, Sinologin und Politikwissenschaftlerin, mit der ich dann relativ viel während der Film lief nochmal gequatscht hat, weil sie hat ihn halt in letzter Zeit dreimal gesehen und ich halt mit den anderen für die Fragenvorbereitungen hat sie gefragt, könnt ihr mich ein bisschen noch bespaßen? Ich will ihn jetzt nicht in kurzer Zeit ein viertes Mal sehen. Habe ich gesagt, klar. Und dann sind wir ja ein bisschen in ein Hinterzimmerchen dann auf den Balkon gegangen. Das war ganz schön. Genau.
Die Hinterzimmer-Deals wieder.
Ja, ja. Mit meinem Koffer da. Ja. Und Dr. Marc Löschner, unser Privatsphäre-Forscher, unser Privater vom Club sozusagen, ist auch bei mir mit auf der Piratenliste, war auch mit dabei, aber halt war er da als Privatsphäre-Forscher und ich durfte in der Mitte sitzen und alle ein bisschen moderieren. Ich fand's cool, informativ und ich konnte zwar nicht ganz alle Fragen stellen, also wir hatten sehr, sehr viele Stichpunkte im Vorfeld gesammelt, die hatte ich dann versucht, so in wenigstens nur 10 Fragen ein bisschen zusammenzufassen und ich musste eine trotzdem hinten überlassen, aber ja, ich fand es ganz cool, es gab auch gute Rückfragen dann aus dem Publikum und Kommentare, bis auf einen Störer, den ich dann aber auch ein bisschen einfangen konnte, zum Glück, der danach zwar noch Gesprächsbedarf hatte, aber danach war er nicht so schlimm. Und die Richterin, die uns aus der Praxis ein bisschen erzählt hat, aber wir haben halt auch da ein bisschen überzogen und ich muss sagen, eigentlich bräuchte man immer viel mehr Zeit für sowas, aber dann müsste man halt Sonntage nehmen und da wollen die Leute immer nicht und naja. Aber ich fand's cool. Danach sind wir noch in Niveau 5, also du leider nicht mehr, weil es war halt auch dann schon relativ spät und ich habe auch nicht mehr so ewig durchgehalten.
Ja, ich habe am nächsten Tag leider einen Termin gehabt morgens, das war ein bisschen blöd von mir. Also blöd gelegt, meine ich.
Ja, aber ich habe mich gefreut, weil Katika live und echt kennenzulernen, wir hatten vorher schon sehr schön miteinander geschrieben und sie ist schuld, dass ich mich endlich drum gekümmert habe, dass ich jetzt einen öffentlichen PGP-Key für meine Privatmail-Adresse überall schön hinterlegt habe, dass man das auch findet. Danke nochmal. Das war ein sehr lieber Hinweis drauf, dass man mit mir gar nicht so gut verschlüsselt schreiben konnte vorher. Und das ist sehr gut, dass sie das jetzt, dass sie mich geschubst hat. Das war gut. Genau, und auch mal wieder ein bisschen mit Konstantin in Ruhe quatschen. Das war schön. Und unser Fazit so allgemein war, Dresden braucht mehr Podien. Macht Podien, ich will zu eurem Podien kommen. Ja. Was sagst du denn? Du musstest es dir alles angucken. Du hast zwar nicht 100% vom Film mitbekommen,
ja, obwohl ich dann gemerkt habe, also ich bin relativ spät gekommen. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte viel vom Film verpasst.
Das Abkassieren hat so viel länger gedauert, als wir gedacht haben, weil der Saal relativ voll war. Also 107 zahlende Gästinnen plus dann halt so Leute wie mich, die so rein sind.
Ja, naja, und deswegen habe ich eigentlich gedacht, ich habe viel vom Film verpasst, aber hinterher festgestellt, als wir darüber gesprochen haben, dass ich wohl doch alles gesehen habe oder fast alles zumindest, bis auf den Anfang halt. Also genau. Und ja, also erstmal, der Film war ja, auch zu lang.
Es waren nur 90 Minuten, ja, es fühlt sich so an.
Ja, aber man fragt sich zwischenzeitlich halt schon irgendwie, okay, wie lange wollen sie mir das jetzt noch? Also nicht falsch verstehen, das Thema ist wichtig, das ist alles, also aber ich finde, man hätte das besser, glaube ich, aufbereiten können. Diese Emotionalität, die fand ich gar nicht so schlecht. die im Film ist, weil mir ist dadurch aufgefallen, dass es immer wieder so Momente gab, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Also das ist ja unmenschlich. So. Mhm. Dass man so eine Reaktion dadurch erzeugen kann. Ich befürchte zwar, dass es auch in Deutschland mehr als genügend Menschen gibt, die das sehen würden und sich denken, ja, genau so müssen wir es machen. Mhm. Aber ich glaube, dass man auch viele Leute damit noch erreichen könnte, die dann sagen würden, oh, das will ich aber nicht, so dieses Level an Überwachung.
Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es Leute gibt, die das sehen und sich denken, ja, diese Anwältinnen, die haben doch sowieso immer Dreck am Stecken, mhm, und sowas. Weißt du, das so ein bisschen, ja, das ist, weil es waren in den Beispielen relativ viele Anwältinnen, ja, die überwacht wurden, ja.
Die sich halt für sowas... Also gerade Menschenrechtsanwältinnen, genau. Ja. Ja. Naja, nee, auf jeden Fall, deswegen, ja, der Film wichtig und alles, aber ich fand ihn einfach nicht so gut. Da hoffe ich, dass man vielleicht nochmal, obwohl, naja, also ich, nee, also vielleicht kriegt das jemand anders nochmal besser hin. Aber nee, das Ding gibt es trotzdem gut, weil das ist jetzt erstmal das, was wir haben und das überhaupt es möglich war, wie soll ich sagen, solche Sachen aus China überhaupt zu zeigen, ist ja schon, mhm, eine Riesenleistung.
Aber vielleicht, so wenn du das sagst, vielleicht was Besseres. Also Menschen, die gerne Forschungsarbeiten lesen, würde ich dann einfach nochmal Katikas Website verlinken, weil die ist ja Sinologin und war auch eine Zeit lang in China und so und hat sich ja auch damit auseinandergesetzt. Also wir sind auf sie aufmerksam gekommen, weil die Filmmachenden sich auch mit ihr im Vorfeld in Verbindung gesetzt haben und sowas. Also das gibt Gründe, warum die da jetzt nochmal ein bisschen in den Kontext drin. Also, ja, ist natürlich was anderes als ein Film, aber das ist vielleicht auch ein bisschen faktischer.
Also ich, genau, das Podium selber fand ich sehr gut. Das war auch, ja, wie soll ich sagen, also da muss ich auch sagen, ich glaube, Katika fand ich auch am besten.
So, oh, die hat aber auch Sachen rausgehauen, wo ich mir gedacht habe, ja, das sind so... Das sind Zitate, die kann ich irgendwie so als Graffiti mir irgendwo vorstellen. Das sind Stickersprüche oder sowas.
Ja, also ich weiß nicht genau. Man hatte den Eindruck, dass sie doch relativ viel Erfahrung in solchen Sachen hat, weil sie natürlich auch schon sehr, also sie hat sich da sehr, so hatte ich den Eindruck, sehr gewählt, so ausgedrückt, dass sie auch viel Zustimmung aus dem Publikum bekommt, sage ich mal.
Ja.
Und natürlich auch von den anderen Podiumsgästen.
Oder muss ich aber dazu sagen, theoretisch hatte Sebastian halt als Forscherling die Aufgabe, auch ein bisschen so Pro-Argumente zu finden. Aber man hat richtig immer gemerkt, wie er schon eingeleitet hat mit, ja, ich soll ja eigentlich hier so ein bisschen in die andere Richtung und wie er dann am Ende in seiner Diskussion doch immer so zu, ja, Überwachung ist schon scheiße gerutscht ist. Das fand ich sehr süß. Er hat sich reglich Mühe gegeben, aber...
Ja, wahrscheinlich aufgrund dieser Vorgabe fand ich ihn auch mit Abstand am schwächsten in dem Podium.
Also, da muss man dazu sagen, eigentlich wollten wir seinen Chef, der leider nicht zugegen war, der auch gesagt hat, ja, kann ich gerne für euch machen. Und ja, er ist dann halt nochmal verhältnismäßig spontan eingesprungen und hat gesagt, also ich kann es für euch gerne ein bisschen übernehmen, mal gucken. Also ja, also er ist halt, er war eigentlich auch der Meinung, so wie wir alle ein bisschen, ja.
Ja, nee, war, also das hat man ja auch gemerkt, aber wie gesagt, das ist eine schwierige Aufgabe gewesen. Ja, und grundsätzlich, also ich weiß nicht, ich fand das eigentlich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, also ich fand das Podium gut. Ich muss aber sagen, dass es tatsächlich, glaube ich, ganz interessant gewesen wäre, jemanden zu haben, der wirklich anderer Meinung ist. Oder um halt eine bisschen, Diskussion dann auch zu haben.
Da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Wir haben nämlich überlegt, wie wir das machen.
Hm.
Und vor allen Dingen, wir waren ja jetzt vom C3D2, wem wir eine Bühne geben wollen. Wir haben überlegt, finden wir PolizistInnen zum Beispiel. Das wäre sehr spannend gewesen.
Ja.
Wo dann aber auch so die Allgemeinheit im Club war, oh nee, Cops eigentlich nicht so. Und dann so... Also es ist, du bist ja dann wirklich in der Position, wenn du Leute hast, die wirklich der Meinung sind, dass du die als, ja, wie sag ich's denn? Ich sag's mal direkt, so zeckenverseuchter Techie-Club einlädst, dass die schon wissen, dass die dann auf der unerwünschteren Seite sind. Und das war halt ein bisschen schwierig. CDU oder so konnten wir halt nicht. Darüber haben wir halt auch nachgedacht, weil wir halt keine Wahlwerbung machen durften jetzt in diesem Umfeld vor der Kommunalwahl. Und halt ein Politiker oder eine Politikerin einzuladen, weil sie halt politikschaffende Menschen sind, wäre halt nicht gegangen. Also wir haben schon angefragt, ob wir die Landesdatenschutzbeauftragte einladen dürfen. Die hatte keine Zeit, aber hat gesagt, gerne zu einem anderen Termin. Dann haben wir ja einfach noch eine Einladung zu den Datensprung geschickt. Vielleicht kommt sie da. Die hätte das vielleicht so ein bisschen in der Richtung auch noch verargumentieren können, die Rolle, die jetzt Sebastian inne hatte. Aber die ist ja, aber ja verhältnismäßig
ja
korrekt.
So, ja, ich will ja aber nicht eine Person, die das machen muss, sondern
so
eine Person,
Problem.
Die das machen will.
In der
will.
Forschung haben wir niemanden gefunden, jetzt greifbar für uns. So, also ist erstmal schön, aber ja. Nun. Wir haben natürlich im Club niemanden gefunden, weil Marc war ja so ein bisschen die Vertretung so aus dem C3D2-Kosmos für uns, unser Privatsphäreforscher, auch nicht. Polizei wollte man nicht. Politik ging nicht. Also vielleicht, wenn wir das nochmal in einem Kontext machen, der halt nicht Uni vor einer Wahl ist, sowas ähnliches, könnte man halt echt nochmal ein bisschen Richtung CDU oder sogar FDP anfragen. So im gerade noch so demokratischen Spektrum, aber die eigentlich viel pro Überwachung sind. Oder teilweise findest du da ja sogar schon Grüne und SPD-Leute, die pro Überwachung sind. Aber Partei ging halt nicht. Ja, das war ein bisschen schade.
Naja, aber man hätte das wahrscheinlich, also so unter den Voraussetzungen war es dann sicherlich auch besser so, weil, also es war ja so schon nicht wirklich Zeit fürs Podium. Also man hätte dann ja viel mehr Zeit gebraucht, wenn es da tatsächlich eine Diskussion gegeben hätte. Und dann hätte man mit der ganzen Aktion wahrscheinlich eher so gegen, weiß ich nicht, um 5 nachmittags anfangen müssen oder so.
Das stimmt. Ging halt erst planmäßig 19:30 los, tatsächlich halt schon ein ganzes Stückchen später, weil der Einlass so lange gedauert hat.
Genau, also ich kann mich erinnern,
also eine halbe Stunde ungefähr haben wir später angefangen.
Genau, im Film. Also ich kann mich erinnern, dass du, glaube ich, gesagt hast, also vorher gesagt hast, dass so der Plan ist, dass so 21 Uhr der Film dann zu Ende ist circa und ihr dann ins Podium übergehen könnt und so. Und mit halt Ende des Films und dann Pause und so, war es am Ende dann so, dass es, glaube ich, schon nach 22 Uhr oder so war, als ihr angefangen habt mit Podium oder kurz davor zumindest.
Ja, es war noch davor. Also eigentlich wollten wir 22 Uhr rum fertig werden, ungefähr kurz nach 22 Uhr. Und so waren wir, nach 22:30 fertig. Und wir haben halt ungefähr eine Stunde dann auch gebraucht. Also der Plan war eigentlich halbe Stunde Podium, Viertelstunde Fragen plus Viertelstunde Puffer, damit wir auch überziehen können.
Aber trotzdem, war trotzdem unterhaltsam und hat Spaß gemacht und war informativ, auch wenn ich natürlich auch vieles schon, also man weiß irgendwie vieles schon so intuitiv gefühlt oder man hat es schon gehört und aber es ist gut, das nochmal alles so an einem Stück dann nochmal zu hören und ein paar Sachen sind dann ja doch neu und man hat ja auch noch nicht wirklich, vielleicht noch nicht so im Detail gesehen, was jetzt wirklich da für Maßnahmen in China halt auch gerade genutzt werden und nicht nur in China, sondern auch hier vor Ort schon in ähnlicher Schärfe, sag ich mal, verwendet werden.
War jetzt halt auch generell zur Überwachung. Ich fände sowas tatsächlich noch mal spitzer ganz schön. Zum Beispiel fürs Polizeigesetz in Sachsen jetzt finde ich es ganz hübsch eigentlich. Also da habe ich mir auch schon ein bisschen was überlegt, für die Datenspuren vielleicht zu machen. Aber mal gucken, ob was annehmen. Also dieses Mal bin ich ja nicht in der Orga. Ich sag schon wir. Na gut, ich rutsche sowieso wieder in diese Orga rein. Machen wir uns nichts vor. Aber ja, ich hoffe ja, dass viele Einreichungen sind. Vielleicht kommt das gar nicht mehr dran. Mal schauen. Aber das fände ich halt cooler noch mal ein bisschen spitzer. Weil jetzt wollen wir halt sehr generell, weil es war ja auch ein durchmischtes Publikum. Wir haben ja auch groß in alle möglichen Richtungen so ein bisschen und waren auch echt viele Uni-Leute da. Und auch mit Sicherheit Leute, die aus anderen Fachrichtungen waren. Aber wenn du noch mal so für die Leute, die ein bisschen drin sind, noch mal so Detaildiskussionen machen könntest.
Das
wäre was für mich.
Vielleicht ist das Thema Überwachung auch gar nicht unbedingt das gute Thema, um so eine Diskussion zu haben, wie ich halt jetzt meinte. Ne? Weil
Leute, die überwachen wollen, sind halt schon Arschlöcher.
Ja, genau. Ich wollte es jetzt nicht so drastisch ausdrücken, aber sozusagen, weil es natürlich ja schon...
Ich bin da sehr schwarz-weiß.
Zumindest in meinen Augen rein... objektiv betrachtet Überwachung mehr Nachteile hat als Vorteile.
Ja, natürlich. Aber da kommen wir ja noch mal ein bisschen. Haben wir noch mehr Überwachungsthemen.
Ja.
Ja, aber danke dir noch mal für den Blick des nicht tief drin involvierten Menschen, der auch mit dabei war. Finde ich gut. Aber haben wir es bei einem. Bei einem kam es gut dann schon mal. Das ist gut. Ja, das soll ich mal das nächste Überwachungsthema anreißen.
Ja. Wir brauchen mehr Überwachung.
Nein. Nämlich, Google denkt, wir brauchen mehr Überwachung, denn Google möchte Telefonate automatisiert auf Betrugsversuche scannen. Ja, also wieder mal ein gruseliges Überwachungsbeispiel, bei dem Überwachung mehr Sicherheit und Bequemlichkeit in meinen Augen vor allen Dingen bringen soll. Dieses Mal Privatüberwachung, wir haben ja gerade viel über staatliche Überwachung mit China geredet. Privat können wir natürlich auch vor allen Dingen hier im Westen.
Das war auch im Podium mehr Thema, dass natürlich auch privatwirtschaftliche Überwachung ein sehr großes Thema ist.
Ja, unter anderem dafür haben wir uns ja Marc eingeladen, weil der sich da gut auskennt.
Mhm.
Ach ja. Genau, denn Google will die Anrufe seiner Nutzerin scannen, um vor Telefonbetrug zu warnen. Am letzten Montag, also jetzt diese Woche, den Montag, hatte Google auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz eine Vorschau auf ein neues Feature gegeben, das bald in das Betriebssystem Android integriert werden soll. Mithilfe eines Sprachmodells, also Gemini, will Google, oder wie sprichst du das aus?
Gemini.
Ja. Okay. Will Google Anrufe auf verdächtige Muster scannen, um Nutzerinnen vor möglichen Telefonbetrug eben zu warnen. Also die klassischen Scams. Mhm. Bedeutet, dass alles noch im Ankündigungsstatus ist aktuell, aber jetzt mal ernsthaft, du packst so eine große Nummer nicht aus und zeigst sie schon mal vor, wenn du nicht ernsthaft hast, es umzusetzen. Und ja, es ist halt... Sie haben einen Punkt damit, dass Scam-Anrufe, also so Sachen wie Chefmasche, dass schnell was überwiesen werden muss oder die Bank, die dich angeblich anruft, ein großes Problem sind und Schaden anrichten. Aber der Plan von Google, dass da Nutzende durch Pop-up-Hinweise auf dem Bildschirm davor bewahrt werden sollen, weil da wahrscheinlich ja Betrug steht und sie dann am besten den Anruf beenden sollen, finde ich einen schwierigen Ansatz. Ich würde sagen, Bildung würde da mehr helfen. Ja.
Das ist oft so.
Und diese Funktion soll optional sein. Ich habe jetzt ein bisschen geguckt, vielleicht war ich auch ein bisschen rechercheinkompetent, aber ich habe jetzt noch nicht gefunden, ob das ein Opt-in oder ein Opt-out sein soll. Fände ich jetzt aber sehr essentiell. Also Opt-in ist, dass du es aktiv ankreuzen musst, dass du es haben wirst. Opt-out wäre, dass du es aktiv wegkreuzen musst und es in den Standardeinstellungen ist. Also ich finde das ja schön, dass optional sein soll.
Wenn ich raten muss, Opt-out.
Ja, eben. Ich gehe nämlich auch davon aus und ja, dann ist das ja, ich will nicht sagen praktisch egal, ob es optional ist oder nicht, aber für viele, die halt nicht in ihre Einstellung gucken, ist es gleichbedeutend mit, es ist verpflichtend. Und gerade die Leute, die halt, naja, davon halt dann gebraucht werden würden. Ich finde es alles ein bisschen schwierig. Zum Glück ist der Aufschrei in der Szene relativ groß, auch gerade wieder von SicherheitsforscherInnen. Und ja, es geht jetzt hier bei dem Fall halt um Client-Side-Scanning, das automatisierte Scannen und Rastern von Inhalten in der eigenen privaten Kommunikation auf dem eigenen Gerät. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt nicht irgendwo bei Google, das ist wirklich auf deinem Gerät. Und ja, genau sowas öffnet halt wieder die Tür für noch eine neue Wanzenfunktion auf dem Handy und kann natürlich weiterentwickelt werden. Und die Leute holen sich das zur vermeintlichen Sicherheit oder kriegen es zur vermeintlichen Sicherheit dann nicht raus und werden dadurch eben noch gläserner und das halt nicht vom Staat, sondern einem shady US-Konzern gegenüber. Das ist halt wirklich kaputt. Ich habe es gerade schon gesagt, was halt wirklich helfen würde, wäre tatsächlich mehr Bewusstsein für diese wirklich nicht neue Betrugsmasche. Also ich habe da schon vor Jahren auf Arbeit Awareness-Schulungen ausgearbeitet. Also solche Scams und auch generell Social Engineering sind jetzt nicht neu. vielleicht wäre es echt mal gut, wenn wir da mehr verpflichtende Schulung machen würden, um Himmels Willen. Ich meine, es gibt ja auch, damit dein Betrieb nach ISO-Norm dies und das ist, musst du so und so viele Schulungen machen, aber Schulungen helfen auch nur bedingt. Vielleicht wäre das mal so ein generelles gesellschaftliches Ding, dass wir uns bewusst sein müssen, oh, ich muss mal nachdenken, wenn ich meine Technik bediene. Und die funktioniert nicht nur von alleine. Das ist halt eher so das Ding. Naja. Außerdem ist diese Technologie des Kleinzeitscannings auf EU-Ebene eh heiß diskutiert. Es geht halt auf EU-Ebene um die Darstellung sexualisierter Gewalt an Kindern und wie sie da zum Einsatz kommen könnte und auch eben die Anbahnung des Kontakts zu Minderjährigen. Da wären wir wieder beim Thema Chatkontrolle. Würde ich einfach mal kurz auf die letzte Folge verweisen von uns, wo wir uns da ein bisschen noch aufgeregt haben, wie da der aktuelle Stand ist. Ja, also das ist halt das Nächste. Wir haben das da in der Diskussion. Google will das machen und einige von euch wissen es vielleicht noch. Das ist jetzt schon wieder ein paar Jährchen her. Und vor allen Dingen die, die viel Logbuch Netzpolitik hören, weil die das da relativ breit diskutiert haben, weil es da ja Apple-Fans gibt. Apple hat bereits 2021 einen Versuch gemacht, solches Client-Side-Scanning eben wegen wieder sexualisierter Gewalt an Kindern, um diese zu verhindern, wollten die das auch einführen. Die Ankündigung, private Fotos in der iCloud auf Material von Missbrauch an Kindern zu scannen, hat aber für so große Empörung gesorgt, dass Apple die Pläne wieder aufgegeben hat. Also wir haben das jetzt von verschiedenen privaten Playern, wir haben das auf EU-Linie und es ist halt, irgendwer kommt immer mit diesem Thema um die Ecke. Und ja.
Das ist ein bisschen wie bei. Das ist ein bisschen wie die Killerspiel-Debatte bei Videospielen.
Ja.
Und dann immer nach irgendeinem Amoklauf.
Es ist halt immer wieder die gleiche Technologie und der gleiche Mist, weshalb jetzt die gleichen Leute einfach wieder die richtigen Argumente bringen gegen die Durchsuchung privater Kommunikation. Und ja, es ist halt so, die Technologie, wenn die einmal auf dem Gerät ist, kann sie eben auch für alles Mögliche genutzt werden. Und ich bin's langsam ein bisschen leid, diese Diskussion. Das ist wirklich wie die Killerspiel-Debatte. Also wenn ihr da noch schlaue Zitate und sowas wollt, ich würde euch noch mal einen Artikel von Netzpolitik verlinken, wo gerade am Ende ganz, ganz viele Zitate von allen möglichen schlauen Leuten dabei sind, warum das eine schlechte Idee ist. Aber es kommt halt immer wieder und es kommt immer von solchen Riesenkonzernen, diese Idee. Obwohl ich ein bisschen erstaunt bin, dass jetzt halt das 3 Jahre später, nachdem Apple schon das halt auf dem Tableau hatte, jetzt Google kommt. Aber ja, nun. Mal gucken. Also ich denke, sie werden versuchen, es zu machen. Also du kündigst das nicht an, wenn du es nicht vorhast.
Ja, mal sehen. Ja, ich finde, wir hatten schon lange kein CDU-Thema mehr. Ja, es geht darum, dass der Heute-Show-Reporter, das vorhin schon mal fälschlicherweise die Heute-Show erwähnt, in dem Fall geht es wirklich um die Heute-Show.
Sorry.
Der Heute-Show-Reporter Lutz van der Horst wurde auf dem CDU-Parteitag bedrängt. Und zwar von keiner geringeren als der Frau von Friedrich Merz.
Genau. Also, das ist eine absurde Vorstellung. Entschuldigung, das ist immer Mist, dass ich hier zu lachen muss, aber...
Lutz van der Horst stellte sich heute. Lutz van der Horst stellt auf dem CDU-Parteitag Anfang Mai in Berlin verschiedenen Parteimitgliedern, darunter unter anderem Philipp Amthor und Daniel Günther, Fragen zum Thema Leitkultur. Und die meisten haben die Fragen auch bereitwillig beantwortet. Also dazu muss man wissen, dass Leitkultur halt gerade ein sehr großes Thema auf dem CDU-Parteitag war.
Oh Gott.
Also die CDU baut sich gerade so ein bisschen in Richtung auf. Ich habe da auch ein bisschen was so quer gelesen, dass, also die machen ja quasi ein neues Grundsatz oder haben ein neues Grundsatzprogramm beschlossen, glaube ich. Und da ist jetzt halt viel in die Richtung, ja, Integration. Wir haben immer gedacht, das ist viel mit Sprache und viel mit, ne, also die üblichen Sachen. Aber es muss auch eine gemeinsame Kultur quasi erstmal geben und es muss ein paar Grundthemen. Ne? Das ist jetzt quasi ihre neue, ihre neue Masche, dass sie eben sagen, die Integration geht nur mit einer Leitkultur. So. Egal. Ist ja auch egal, auf jeden Fall darum, das nur als kleine Randinfo dazu, genau, die meisten haben die Fragen einfach beantwortet, ne? Und er wollte dann jedoch Friedrich Merz befragen und wurde dann zunächst von den Bodyguards abgeschirmt und anschließend von Merz' Frau Charlotte bedrängt. Sie packte ihn dabei am Arm, hielt das Mikrofon zu, offenbar um eine Aufzeichnung des Tons zu unterbinden oder zu erschweren und teilte ihm mit, dass Leitkultur zuallererst mal bedeutet, zu fragen, ob man eine Antwort geben möchte.
Ja, aber Leute am Arm festpacken, das ist okay.
Genau, dazu habe ich noch einen Kommentar von Ed Anwalt Jun oder Jun oder Jun. Es tut mir sehr leid, ich weiß es nicht
genau. Also mit Jun würde ich ein E hinten noch erwarten.
Es ist ja quasi ein asiatischer Name. Ah. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne diesen Account sozusagen. Ich habe den auch früher, als ich noch auf Twitter aktiv war, häufig gesehen. Aber ich weiß leider nicht genau, wie man den Namen korrekt ausspricht. Das tut mir leid. Mhm. Aber der hat auf jeden Fall auf Twitter kommentiert, was muss man von sich selbst halten, wenn man sich berufen fühlt, der Presse vor laufender Kamera Benimmregeln unter Anwendung von unmittelbarem Zwang zu erklären?
Ich weiß gar nicht, ob ich diese Antwort kennen möchte.
Also der, nur so als kurze Einladung, ja, dieser Mensch ist halt IT-Anwalt, das ist jetzt nicht unbedingt sein spezifisches Fachthema, aber ich fand es trotzdem ein bisschen, ich fand es einen guten Kommentar dazu.
Ja.
Ja, mehr wollte ich, also eigentlich die Absurdität dieses Themas kann eigentlich auch für sich stehen.
Wollen wir uns mit einer noch absurderen Partei auseinandersetzen?
Kann man machen, ja.
Ich habe nämlich mitgebracht, die AfD ist jetzt ein rechtsextremer Verdachtsfall. Die Kurzfassung, was ist passiert? Der Verfassungsschutz hat die AfD zu Recht als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft und das Oberverwaltungsgericht Münster hat das jetzt bestätigt durch ein Urteil. Das bedeutet, deshalb hatten wir vorhin die Definition, damit wir ein bisschen wissen, was das bedeutet, aber das bedeutet, dass der Verfassungsschutz auch weiterhin nachrichtendienstliche Mittel zur Beobachtung der AfD einsetzen darf. Und das Urteil jetzt ist noch nicht rechtskräftig. Das Oberverwaltungsgericht ließ zwar keine Revision gegen das aktuelle Urteil zu. Die AfD kann aber einen Antrag auf Zulassung am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig stellen. Ja, also da gibt es ein paar Voraussetzungen. Die müsste dann halt das Bundesverwaltungsgericht dann nochmal prüfen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat jetzt halt Anhaltspunkte gesehen für Demokratiefeindlichkeit der AfD. Ja, Captain Obvious, aber man muss es ja immer noch mal prüfen. Es gebe genügend tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass die Partei Bestrebungen verfolge, die sich gegen die Menschenwürde bestimmter Gruppen und gegen Demokratieprinzipien richten. Das sei eine unzulässige Diskriminierung und nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Richtig so. Es wurde vor allem auf das Bild von Musliminnen und Ausländern eingegangen. Ich glaube, alle haben so ein paar Beispiele im Kopf, gerade jetzt, wo viele Wahlplakate von der AfD auch hängen. Und jetzt sieht sich der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenweg, durch die Abweisung der Berufungsklage der AfD in seinem Kurs natürlich bestärkt, der auch in der Presse auf die Angriffe der Mitarbeitenden in diesem Kontext eingegangen ist, also der Mitarbeitenden im Verfassungsschutz, die zum Beispiel auf Social Media halt sehr von AnhängerInnen der AfD wohl in den letzten Monaten und Jahren angegriffen wurden. Das Urteil sei ein, und jetzt zitieren wir mal, ein Erfolg für den gesamten Rechtsstaat, für die Demokratie und für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, so Haldenwang. Im Ergebnis hat das Gericht unsere Bewertung vollumfänglich bestätigt. Das Gericht hat auch bestätigt, dass das Bundesamt und sein Präsident berechtigt sind, die Öffentlichkeit über die Einstufung der AfD als Verdachtsfall zu informieren, da die bestehenden Anhaltspunkte hinreichend gewichtig sind. Ja, diesem Ergebnis jetzt ging ein jahrelanger Rechtsstreit voraus und in dem Berufungsverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Münster ging es nicht nur um die Einstufung der gesamten AfD, sondern auch die des mittlerweile aufgelösten AfD-Flügels. Also das waren die dann nochmal rechtsaußen in der Rechtsaußenpartei als Verdachtsfall und als gesichert extremistische Bestrebung sowie die Einordnung der Jugendorganisation Junge Alternative, kurz JA. Lassen wir uns das alle mal auf der Zunge zergehen, was das einfach für Arschlöcher sind, sich JA zu nennen, als Verdachtsfall. Ja, und es ging mit der erstmaligen Einstufung der Partei als sogenannter Prüffall im Jahr 2019 los. Daraufhin hatte dann der Verfassungsschutz die Partei 2021 als extremistischen Verdachtsfall eingestuft. Dagegen klagte die AfD dann aber. Das Verwaltungsgericht Köln bestätigte diese Einstufung jedoch im März 2022 als rechtmäßig. Gegen diesen Gerichtsentscheid klagte die AfD jetzt nochmal erneut und Münster hat jetzt eben gesagt, ist aber so. Ja, die AfD will jetzt natürlich vor die nächste Instanz, wer hätte es gedacht, das Revisionsgericht in diesem Fall wäre das Bundesverwaltungsgericht Leipzig, habe ich vorhin schon mal gesagt. Und das muss jetzt nochmal prüfen, ob diese Voraussetzungen stimmen. Also es ist noch nicht ganz fertig mit dem Verdachtsfall. Aber immerhin, es haben jetzt genug Leute langsam gesagt, das ist so. Ich denke mal, dass Leipzig auch nicht anders entscheiden würde. Ja, deshalb ist es auch keine gute Nachricht. Weil es ist immer noch nicht rechtskräftig.
Ja.
Dass die AfD so viel Geld hat, dass sie das bestreiten können,
dieses Hin und Her. Naja, die werden ja, finanziert auch von also.
Ja, ja, wir wissen ja, von wem sie jetzt alle finanziert werden. Aber das ist schon faszinierend. Was ich mit dem Geld alles machen könnte.
Ich kann mir durchaus vorstellen, also das wird ja wahrscheinlich am Ende auch bloß ein Spiel auf Zeit sein, ne? Dass man eben sagt, ja, wir gehen vor alle möglichen Gerichte, um halt möglichst viel Zeit rauszuschlagen, in der Hoffnung, dass wir irgendwann in die Position kommen, dass wir es ändern können, sag ich mal.
Na, die wollten das ja jetzt auch, erstmal das, und die wollten das eigentlich auch nach die Wahlen schieben, alles. Hm. Ging jetzt halt nicht, ist jetzt kurz vor den Wahlen.
Ja, genau.
Ja, so viel dazu.
Der Aufreger der Woche.
Ja, ich habe jetzt so ein bisschen, also ich habe zwei Aufreger mitgebracht heute. Der eine ist so ein kleiner Mini-Aufreger, den mache ich hinterher. Jetzt kommen wir erstmal zum Aufreger der Woche. Das wird, da würde ich aber sagen, da will ich gleich mal dazu sagen, das ist so ein bisschen, ja, wie sind nicht Meter? Nee, Meter ist es nicht so richtig. Aber egal, ich sage es einfach mal. Genau, es geht darum, die CDU schafft es halt nicht, in meinen Augen, sich ohne Whataboutismus oder Whataboutism, mit anderen demokratischen Parteien zu solidarisieren. Es geht darum, wir hatten es in der letzten Folge, Matthias Ecke, unter anderem auch andere Politiker und Politikerinnen, aber vor allen Dingen Matthias Ecke wurde ja angegriffen, jetzt beim Plakatieren und so und in den letzten Wochen.
Na, Ecke war halt der jetzt so schlimm im Krankenhaus war.
Genau, deswegen sage ich ja vor allen Dingen, bei ihm ist es ein bisschen durch die Presse gegangen und so. Mhm. Genau, und nach den Angriffen, und also auf ihn und auf andere Politikerinnen, PolitikerInnen, für die Kommunal- und EU-Wahlen, hatte ja Nancy Faeser so eine Sonderinnenministerkonferenz einberufen, wo sie darüber sprechen wollten.
Ja, manchmal macht sowas richtig.
Genau, und daraufhin hat sich sozusagen dann der gute Alexander Trom, Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, beschwert in einer Pressemitteilung, dass die Ampel den Eindruck erwecke, als gäbe es Gewaltopfer erster und zweiter Klasse. Zum einen hat er dann erstmal gesagt, es sei gut, dass die Innenminister von Bund und Ländern alles unternehmen, um politische Kandidatinnen im Kampf, Wahlkampf zu unterstützen. Das Gendern hat er natürlich nicht gemacht, das habe ich jetzt hinzugefügt. Genau. Und Nancy Faeser bleibe ihrer Ansicht nach aber merkwürdig still. Also es bezieht sich in dem Fall auf die CDU oder die Fraktion, CDU-CSU-Fraktion, merkwürdig still, wenn es um Gewalt im Alltag gehe, in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen und in Innenstädten. Und außerdem vermisse die CDU-CSU angemessene Reaktionen auf Islamismus in Deutschland. Also ich weiß nicht, ich mag mich falsch erinnern, ich bin mir relativ sicher.
Ja, aber das ist jetzt gerade nicht das Thema.
Ja, aber davon abgesehen, mag ich mich gerade irgendwie falsch erinnern, aber ich glaube, oder ich bin mir relativ sicher, dass Nancy Faeser auch dazu ihr übliches Abschiebungsgeschwafel rausgehauen hat.
Ja, aber abgesehen davon geht es da gerade gar nicht drum. Also, wenn er jetzt von Islamistinnen als Politiker angegangen wird, können wir wieder drüber reden. Aber jetzt geht es gerade um die Angriffe aus PolitikerInnen.
Ja, naja, und so kann man natürlich die Angriffe auf die politische Konkurrenz auch schön ausschlachten, um Stimmung gegen beispielsweise anders aussehende Menschen zu machen.
Habe ich aber auch auf Mastodon heute erst was bekommen, als ich jetzt halt, mittlerweile war sie ja in der Presse, von Yvonnes Vorfall geschrieben habe, also eine Bekannte von der Grünen in Gorbitz, was dann auch ein bisschen größer durch die Medien gegangen ist. War dann auch so, ja, Antifanten wie du sind daran schuld, dass es Gewalt gibt gegen PolitikerInnen.
Genau. Ja, ja. Auch ähnlich ging es hier dann auch noch. Gab es hier auch noch eine Passage, die ich sehr gut fand. Also, das nämlich die, der wurde der Ampel nämlich die Spaltung der Gesellschaft unterstellt, da durch diese Sachen. Und ja, selbst,
genau.
Selbst kippt man aber natürlich auch überhaupt kein Öl ins Feuer jetzt mit, solcher, mit so einer Pressemitteilung oder sowas. Man selber ist da natürlich vollkommen unschuldig immer an der Spaltung, an der sogenannten. Huch, was ist jetzt passiert? Achso, ich habe versehentlich den Link geöffnet. So.
Also das hatte ich in der letzten Piratencast-Folge, in der regulären, also nicht der mit dem Wahlprogramm, sondern der davor mit Manu auch. Es gab jetzt auch Angriffe auf AfD-Stände. Ja, das ist alles scheiße. Das können ja menschliche Arschlöcher sein, aber das ist alles nicht okay.
Zu der Sache habe ich mich schon mal geäußert, weil genau das natürlich auch kam, als ich mal irgendwo drüber geredet habe, über das Thema. Da kam dann auch, ja, aber hier wurden ja auch AfD-Stände angegriffen, wo ich dann gesagt habe, ja, ist richtig, ist beides nicht cool. So, aber das eine ist eine Sachbeschädigung und das andere ist gefährliche Körperverletzung oder schwere Körperverletzung. So, das ist einfach ein unterschiedliches Level an Gewalt, die hier passiert.
Ja, muss man dazu sagen, fairerweise, ja, dieser AfD-Stand, aber es gab natürlich auch schon körperliche Angriffe auf AfD-Politiker.
Ja, natürlich.
Und ganz ehrlich, andere Demonstrationsmittel. Wenn du den AfD-Stand scheiße findest, dann mach eine Menschenkette drumherum als Spontandemonstration oder sowas.
Mhm.
Aber schubs nicht die Leute. Weißt du? Das ist ganz einfach.
Also ich will jetzt hier nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sag mal so, ich muss auch sagen, dass ich ganz ehrlich gesagt, Disclaimer vorneweg, ich finde das nicht gut, wie du es gerade gesagt hast, es ist kacke, Menschen anzugreifen. Ich kann es aber mehr verstehen bei Leuten von der AfD als bei Leuten aus einer demokratischen Partei.
Ja, weil die halt zu Gewalt aufrufen, das ist halt immer nochmal was anderes. Wenn Leute, die zu Gewalt aufrufen, Gewalt erfahren, hat das ein anderes Geschmäckle als Leute, die nicht zu Gewalt aufrufen. Das ist alles scheiße. Plus, dass wir zum Beispiel halt jetzt auch relativ länger über den Fall von einer grünen Politikerin geredet hatten beim letzten Mal, kommt halt auch davon, dass wir die kennen.
Mhm.
Und dass das bei uns um die Ecke war.
Ja.
Ich bin jetzt nicht im freundschaftlichen Austausch mit Leuten von der AfD, ist nun mal so.
Mhm.
Ja.
Naja, schwierig. Dann würde ich sagen, kommen wir noch kurz zu meinem Mini-Aufreger und wir sind endlich wieder, wir waren ja eh schon bei der CDU-CSU-Fraktion, jetzt sind wir nur noch bei der CSU, immerhin.
Toll.
Es wird immer schlimmer.
Hast du irgendwas anderes mitgebracht, außer CDU und CSU?
Ja, die gute Nachricht gleich.
Ah, okay.
Genau, also der Mini-Aufreger ist, also das ist eigentlich, das ist wieder was, das kann man für sich stehen lassen. Das sind CDU-Podcast. Es geht eigentlich, es ist beides, ich habe zwei Quellen, das eine ist sozusagen es ist beides von ZDF.de und das eine ist bloß eigentlich nur der Einleitungssatz aus einem Artikel, der dort steht. Und das andere ist quasi einfach nur eine Referenz dazu. Aber egal, ich sag's erstmal. Es geht darum, Söder sieht große Übereinstimmung mit Meloni, der.
Toll!
Der Minister, nee, nicht Ministerpräsident, der Regierungschefin. Im
Klamottenstil oder was?
Der italienischen Regierungschefin. Genau, und ich lese erstmal den Satz vor, der mich so stutzig gemacht hat. Bayerns Ministerpräsident Söder, in Klammern CSU, hat nach einem Treffen mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni, ich bin mir übrigens nicht sicher, ob das richtig ausgesprochen ist, aber es ist.
Ich weiß nicht, egal. Ob sie Giorgia genannt wird. Also Meloni ist richtig.
Eine große Übereinstimmung bei Fragen zur Energie, dem Verkehr und der Asylpolitik betont. So.
Mhm. Das will ich doch jetzt, auch.
Und dann kann man da, das ist das Schöne, da kann man bei der guten Frau Meloni kann man dann auf so einen Link klicken und dann kommt man auf so eine Referenzseite vom ZDF.de und da steht dann, Meloni ist seit 2022 Ministerpräsidentin von Italien und Nachfolgerin von Mario Draghi. Sie ist die erste Frau, die italienische Regierung anführt. Bevor sie das Amt als Ministerpräsidentin einnahm, war sie seit 2014 Vorsitzende der Partei Fratelli d'Italia, die als postfaschistisch klassifiziert wird, und als rechtsextrem gilt.
Ja, eben. Ich würde auch bei Asylpolitik Übereinstimmung mit einer postfaschistischen und rechtsextremen Partei haben. Als CSU. So, da was geht.
Ja, ist halt, ja. Die Grünen.
genau. Die sind das Problem für unsere Demokratie. Deshalb sind von denen auch mehr Plakate abgerissen als von allen anderen. Also ganz ehrlich, ich habe so viele Probleme, gerade inhaltlich mit den Grünen. Aber dieses Narrativ macht mich alle. Und alle, BSW, CSU, AfD sowieso. FDP, wenn sie mal Lust haben, je nachdem, wer es ist. Lokalteam Zastro sowieso. Es geht nur auf die Nerven. Die sind alle in die Grüne verliebt, das ist meine Begründung. Das sind alles, die sind eigentlich alle heimlich verliebt und sind 13 Jahre alt und deshalb machen sie jetzt Mimimi. Entschuldigung.
Dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, mal zur guten Nachricht der Woche.
Ja, bitte.
Die gute Nachricht der Woche.
Die ist ein bisschen auch ein Update aus einer Sache, die wir in der letzten Woche hier als Thema hatten.
Ja, aus den letzten Trends.
In der letzten Folge. Genau. Und zwar.
Aber ist auch die gute Nachricht der Woche.
Auf Mastodon. Kommission zieht auf eigenen Server um. Der bisherige Server, das haben wir ja berichtet, wird abgeschaltet. Ja. Ich bin mir ganz sicher, es könnte sein, der ist sogar schon abgeschaltet. Ich bin mir jetzt beim Datum nicht ganz sicher. Zumindest die EU-Kommission zieht nun aber auf einen neuen eigenen Server um, welcher unter ec.social-network.europa.eu zu erreichen ist. Ein bisschen kompliziert, diese Adresse, aber naja. Werden wir auch nochmal verlinken, sage ich jetzt einfach mal so. Genau, und laut EU-Kommission auf Mastodon handelte es sich beim bisherigen Server, der vom EU-Datenschutzbeauftragten betrieben wurde, um ein Pilotprojekt auf Zeit.
Genau, das hatten wir auch schon letztes Mal
kurz. Und dieses wurde für positiv befunden, weshalb die Kommission nun auf einen eigenen Server umzieht. Der neue Server ist allerdings nur für Accounts der EU-Kommission vorgesehen. Was mit anderen Institutionen passiert, ist noch nicht klar. Laut Datenschutzbeauftragtem werden auch diese im Fedibus bleiben, man suche aber noch nach einer Lösung. Außerdem ist unklar.
Also Fraktionen jetzt zum Beispiel, weil ich glaube, die Greens haben noch, oder?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob damit Fraktionen oder. Institutionen einfach.
Ja. Also ich bin mir ein von Fraktionen halt schon mal was gelesen zu haben, deshalb.
Ja. Genau, und außerdem ist unklar, ob die EU weiterhin auf PeerTube vertreten sein wird, weil da gab es ja auch einen Server vom Datenschutzbeauftragten. Ich weiß nicht, ob das noch. Ich hoffe es, aber
brauche
das
halt dazu, mehr Platz, so
dazu stand wie du jetzt erstmal nichts da. Aber ja, das fand ich erstmal trotzdem eine gute Nachricht, dass die EU auch weiterhin mit ihren Institutionen zumindest planmäßig auf Mastodon und im Fediverse vertreten sein wird. Genau.
Ja, und eine offizielle Infrastruktur finde ich jetzt auch ganz gut. Das war ja sehr in der Schwebe. Ja, finde ich gut.
Ja, ist aber halt auch eine große gute Nachricht.
Ja, dann, nachdem wir jetzt eine schöne, gute Nachricht hatten, wollen wir mal in die Trends gehen.
Die Trends.
Ja.
Ja, wir waren ja schon bei Mastodon. Gehen wir jetzt mal auf die Trends vom Dresden.network Mastodon-Server. Und zwar habe ich eine bunte Mischung mit. Eine sehr bunte Mischung. Es waren viele Themen gerade in letzter Zeit diskutiert, die ich sonst gar nicht mitbekommen hätte, glaube ich. Und als Beispiel, weil es wirklich oft diskutiert wurde, habe ich von Flip am 12. Mai mitgebracht. Non-binary Visibility is the whole point dieses ESC-Gewinns. Muss ich sagen, ich kriege sonst nichts vom ESC mit. Es wäre so einfach, die Meldung auf Instagram ohne Misgendering zu formulieren. Vor allem, weil auf den anderen Seiten derselben Meldung nicht unnötig viele Pronomen verwendet werden. Hier. So, und da muss man mal kurz sagen, was ist zu sehen. Hintergrund. Die Schweiz gewinnt den ESC und Nemo, war halt die kandidierende Person, holt mit dem Song The Code die meisten Punkte. Nemo ist eine nicht-binäre Person und geschrieben wurde auf diesen Sharepic, was tatsächlich ein sehr süßes Bild ist mit sehr viel Flitter. Nemo freut sich, hat einen großen Blumenstrauß. Das ist alles sehr schön rosa, gefällt mir. Geschrieben wurde, Sänger Nemo holt mit seinem Song The Code die meisten Punkte und korrigiert drüber wurde halt von der Person, die den Post gemacht hat. Nemo holt mit dem Song The Code die meisten Punkte. Und schon hätte man sich sparen können. Und ich finde es halt spannend, die Metadiskussion darum, dass jetzt alle, die sich immer vorm Gendern drücken wollten, in Anführungsstrichen, beziehungsweise einfach im Maskulinum gegendert haben, jetzt halt, wenn sie drüber berichten wollten, dass die Schweiz den ESC gewonnen hat, dass die alle überfordert waren, wie sie über eine nicht-binäre Person schreiben wollten. Das war ein großes Thema. Finde ich spannend. Ich kenne den Song nicht. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass es halt, ja, es irgendwie alle verkacken, wenn man doch einfach den Namen schreiben kann, zum Beispiel. Vor allem Nemo. Alle lieben den Fisch Nemo. Das ist doch ein Name, den man sich auch merken kann. Und ich fand das Bild süß. Das ist passiert. Dann eine schöne Nachricht von DB. Ich weiß gar nicht. System Tech Stories am 16. Mai. Ein herzliches Hallo von den Tech-Expertinnen der DB. Süste, wir sind neu hier. Als leidenschaftliche Tech-Company treiben wir die Digitalisierung der Deutschen Bahn für die Mobilität der Zukunft mit digitalen Innovationen, Lösungen und Services voran. Hier auf Mastodon sowie in unserem Tech-Stories teilen wir regelmäßig spannende Infos, Erfahrungsberichte, Vorträge und vieles mehr. Folgt uns gern, wenn ihr Lust auf Einblicke in die Tech-Welt des DB-Konzerns habt. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. So, dann nochmal eine Verlinkung, wo man hinkommt. An dieser Stelle danke für die Instanz an die beiden Admins Joki2k und Dominik von Bahn.social. Finde ich süß, finde ich gut und ich dachte mir, das ist doch auch eine Nachricht, wo sich viele freuen, weil wir haben doch viele Bahn-Fans. Also Fans. Fans des ÖPNVs und Leidende unter der Deutschen Bahn, nennen wir es vielleicht so. Also, ja.
Nenn nicht nur des ÖPNVs, sondern vielleicht auch des Fernverkehrs.
Das stimmt. Das stimmt, Fernverkehr ist auch schön. Und dann noch mitgebracht, hatte ich jetzt zugegeben, mich nicht tief genug eingelesen. Ich hatte überlegt, ob ich ein Thema draus mache. Aber ich habe gedacht, andererseits ist das auch so ein guter Beitrag in den Trends, dann nehme ich es in die Trends. Nämlich hatte Guido Kühn wieder eine neue Karikatur gemacht und geschrieben dazu. Man überlegt also allen Ernstes, den Kampf um die Bergung des Atommülls aus der Asse aufzugeben und den Schacht absaufen zu lassen. Zu Deutsch, die Verteilung der Radioaktivität dem Zerfall der Wasseradern zu überlassen. Ich bin ja dafür, dass man fortan zur Regel macht, dass AtomjüngerInnen ihren Mineralwasserbedarf mit Asse-Mineral decken müssen. Genau, Hintergrund ist, dass im ehemaligen Salzbergwerk Asse in Niedersachsen jetzt radioaktiver Müll drin ist und seit Jahren dringt Wasser ein und jetzt droht alles vollzulaufen und ja. Anscheinend wird kein besserer Weg gefunden, als es einfach volllaufen zu lassen und dann gucken und nicht was abzudichten. Das ist da jetzt so der aktuelle Stand. Weiter eingelesen hatte ich mich jetzt nicht, deshalb habe ich es jetzt auch nur in die Trends gelassen.
Also man nimmt dann, also man lässt das quasi dann, man lässt das volllaufen und dann.
Und dann sickert's raus.
Ins Grundwasser.
Ja.
Cool.
Deshalb haben wir jetzt auch diese Zeichnung, die ihr euch im besten Fall nochmal anguckt. Guido hat ja auch immer schön dann Alternativtexte von einer Wasserflasche, die leicht grün leuchtet mit Asse. 100% sicher, 100% beste Asse. Asse, der Mineralbrunnen der Technologieoffenheit. Ja, fand ich gut. Also die Aufarbeitung des Themas, ich muss sagen, ich müsste mich jetzt nochmal ein bisschen einlesen, wie es jetzt damit weitergeht und gruselig. Also wir hatten jetzt ja auch im Wahlkampf einige AtomjüngerInnen, nee, muss ich nicht gendern, einige Atomjünger, die mit uns diskutiert haben.
Ja. Ja. Ich muss mich an dieser Stelle nochmal rechtfertigen zum Schluss, bevor wir jetzt zu den was heißt rechtfertigen? Es hat eigentlich nichts mehr rechtfertigen. Ich will eigentlich nur, mir ist diese Information wichtig.
Was?
Dass bei mir nur CDU abgekommen hat heute und CSU, liegt nicht etwa daran, dass die anderen keinen Mist gebaut haben, sondern dass teilweise dann einfach Sachen waren, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Also so Sachen wie, dass Lindner wieder Bullshit erzählt, das ist ja fast täglich der Fall. Und es gab
Leute wissen, dass du ihn nicht magst.
Und es gab wieder prominente Beispiele in den letzten beiden Wochen. So ist es nicht.
Ja. Naja, dann war das jetzt halt mal die CDU-Folge. Das ist auch okay. Ja, das können uns die Leute wenigstens nicht vorwerfen, dass wir die ganze Zeit Wahlwerbung hier machen würden, weil irgendwie reden wir nur über andere. Finde ich gut. aber vielleicht reden wir das nächste Mal doch über uns. Wir können ja mal erzählen, was so ansteht.
Ja.
Was steht an?
Das war eine sehr holprige Überleitung. Genau. Jetzt am kommenden Wochenende ist quasi alles los. Nämlich, fangen wir mal an. Allein das, was in Dresden los ist, ist sehr viel. Vom 24. bis 26. Mai 2024, jetzt, findet die Primavera statt, das Rollenspielfestival hier. Allerdings nur online und leider nur auf Discord. Am 24. bis 26. Mai ist auch das Geekend in Dresden. Also, ja, richtet sich vor allen Dingen an jüngere Menschen. Wir hatten das letzte Mal geguckt, bis 25, die sich mit Technik auseinandersetzen wollen. Am 25. Mai ist der Fass und Fass, genau, der Fuß und Rad Wave in Dresden. Ja, und da das immer kleinere Anlagen sind, kann man den auch ganz gut dann verliehen, der Musik. Das finde ich sehr schön. Das wird toll. Dann am 26. Mai ist Kommunalwahlpodium vom Dear Future Festival, was mir irgendwie ein bisschen in letzter Zeit durch die Ankündigung durchgerutscht ist. Das hätte ich sonst natürlich angekündigt normalerweise, ich habe es aber irgendwie vergessen. Dieses Podium wird über Klima, Soziales und Lokalpolitik gehen. Ich darf mit drauf, ich freue mich ganz doll, weil Dear Future mag ich sehr. Einigen von euch vielleicht noch unter dem Namen Umundo bekannt. Ja, das hat vor ungefähr zwei oder drei Jahren ein Rebranding bekommen, ist aber immer noch sehr ähnlich. Das Festival an sich beginnt am 24. Mai, geht bis zum 8.6. Ja, ich verlinke euch das mal. Es sind sehr viele Veranstaltungen wieder und ich ärgere mich ein bisschen, dass es alles so bis zum Punkt Kommunalwahl ist, weil ich dann leider nicht so viele Veranstaltungen mir angucken kann. Aber das ist eigentlich durchgängig eine Empfehlung, weil dieses Nachhaltigkeitsfestival ist ganz, ganz toll. Da gibt's von Filmen zu Workshops, zu Vorträgen, zu Podien, alles. Und auch immer Sachen zum selber mitmachen, das finde ich gut. Also wir hatten da als Hochschulpiratinnen zum Beispiel mal eine Reparaturwerkstatt gemacht. Also, das ist geil. Dann am 26. Mai ist auch Kommunalwahl in Thüringen. Ja, und am 1. Juni ist die Eröffnung des Platzes der Kinderrechte am Koreanischen Platz. Yay! Und Stadtteilfest in Nöptau. Das ist jetzt aber so special interesting, das wollte ich nur kurz erwähnen. Dann am 9. Juni ist die Wahl für das Europaparlament, für das Europäische Parlament und in alphabetischer Reihenfolge die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Ja. Ihr könnt gern auch Brief wählen. Hauptsache, ihr geht wählen, bitte. Bitte geht wählen.
Ja, die meisten sollten eigentlich dann so langsam auch die Unterlagen bekommen haben. Oder ich weiß gar nicht. Ja. Wobei, es kommt wahrscheinlich immer ein bisschen drauf an, wo man jetzt gerade so ist. Aber so wie ich das mitbekommen habe, von vielen Leuten sind jetzt so langsam die Unterlagen auch eingetrudelt.
Ja, genau. Also geht zur Sicherheit sonst euer Briefchen wegbringen, weil dann könnt ihr den Sonntag auch für was anderes nutzen. Dann am 22. Juni ist die Queer Pride in Dresden. Ich freue mich, das wird schön. Und am 16. bis 21. Juli ist das Fedi-Camp. Soweit ich weiß, gibt es immer noch Plätze. Ja, Fedi-Camp war toll. Müssen dir mal noch ein paar Camping-Utensilien besorgen.
Ja, das ist gut.
Darauf freue ich mich auch. Das wird lustig. Ja. Mhm. Und damit habe ich gar nicht ganz so viele furchtbar viele Ankündigungen. Obwohl, ich gebe noch eins drauf, was ich nicht in Notizen habe. Am 3. September-Wochenende werden die wunderbaren Datenspuren mit mal anderem Merch als nur einem T-Shirt. Es wird nämlich getöpferte Tassen geben. Also
Fingerhüte hätte ich jetzt gerade gesagt.
Das wäre witzig. Das wäre sehr witzig. Aber warum?
Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so, was braucht man möglichst wenig?
Fingerhüte. Ja, ich bin ja eigentlich immer noch mal für Socken oder halt Aufnäher. Ich will von allem Aufnäher. Ich habe jetzt dem inoffiziellen Merch-Beauftragten von Kollemate auch gesagt, ich will Kollemate-Aufnäher haben. Mal gucken, ob das noch kommt.
Ja.
Ja. Genau. Aber es wird mal anderen Merch als nur T-Shirts geben. Es wird mit Sicherheit auch T-Shirts geben, aber es wird halt geil getöpferte Tassen geben, die auch nicht diese klassischen sind, die alle glatt haben, sondern fancy, schicke. Das hat Eri irgendwie angeleiert, finde ich sehr gut.
Freu mich. Muss mal gucken, wie das dieses Jahr, ich werde wahrscheinlich wieder da sein, also was heißt, ich werde wieder da sein und ich werde auch wieder ein bisschen mithelfen, denke ich mal, aber ich weiß nicht genau, ob es dieses Mal mehr wird als letztes Jahr oder eher weniger, weil das ist ja auch immer noch dann, ja, das ist ja immer noch unsere Wahlkampfzeit sozusagen.
Nö.
Nee?
Nee. Also die Wahl. Ach,
stimmt, 1. September, ja.
Die Wahl zum Landtag ist am 1. September.
Am 1. September, das stimmt, zu dem Zeitpunkt müssen wir ja schon durch sein.
Das ja, ist dann habe ich nichts gesagt. 22.
Dann habe ich nichts gesagt.
Das und ist deshalb ist es auch so eine Idee gewesen, vielleicht auch irgendwie ein Parteien aus dem Landtag, Podium oder nicht zu machen. Es geistern so viele Ideen gerade noch durch den Raum. Ja. Und ich habe ja vorhin gesagt, Podien sind gut. Weil dann wäre das nicht mal Wahlwerbung. Das wäre halt auch gut. Weil es ist ja danach.
Also ich meine, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich würde es mir nicht angucken. Aber
das ist okay.
Das ist vielleicht für andere oder trotzdem so. Vor allem, ich überlege, wie sich der Landtag wahrscheinlich zusammensetzen wird nach dieser Wahl.
Nee, nee. du musst die ja vorher anfragen. Dann musst du ja die Leute aus dem letzten Landtag
anfragen. Ach umfragen. So, ja gut, das war ja was anderes.
Ja, eben. Ja, nee, ich weiß das bloß, weil Leute wieder an mich zur Moderation gedacht hatten. Deshalb. Ja. Muss das mal schlecht machen, dann werde ich nicht immer gefragt. Nein, das machen wir nicht. So,
bevor ich jetzt noch mehr Mist erzähle zu irgendwelchen Wahlterminen.
Ja, genau. Aber Datenspuren wären dann schön 20 Jahre. Wup, wup.
Juhu.
Juhu.
Das ist gut.
Gut. Dann hören wir jetzt mal auf. Ja, geht wählen, ihr Lieben. Bitte, 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 bitte geht wählen. Ja, gibt's sonst noch was zu sagen?
Mir fällt gerade nichts mehr ein.
Bleibt kritisch, recherchiert, was wir da von Quatsch gemacht haben und schreibt Flo andere Themen als die CDU, CSU und als die FDP. Bitte. Gut, dann macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss.